gesund wiederzusehen und ja, hier bei dem Godesberger Bonner Sonnenschein hier nach Godesberg reinzufahren, ist für uns immer ein bisschen nach Hause kommen. Wir sind heute leider, haben uns ein bisschen verquatscht beim Frühstück, deswegen kamen wir ein bisschen spät und hatten noch gar nicht viel Gelegenheit, euch zu begrüßen und so. Aber es ist schön, von hier vorne euch jetzt alle zu sehen und nachher haben wir noch ganz viel Zeit, mit euch einzureden, glaube ich. Fake News. Falsche Nachrichten. Das ist ja ein Begriff, der in aller Munde ist im Augenblick, ist sehr modern. Und im Zeitalter von Internet und Facebook und Twitter und so kann man oft gar nicht wirklich entscheiden, was ist denn jetzt wirklich wahr und was nicht, was stimmt und was nicht. Fotos und Videos werden professionell manipuliert und für jede noch so absurde Theorie findet man irgendwelche Experten, die die vertreten und die mit irgendwelchen Professoren und Doktorentiteln dann noch untermauern. Es wimmelt von Verschwörungstheorien von allen Seiten. Neue Wörter werden geprägt, Lügenpresse und solche Geschichten. Und wenn es dann noch führende Politiker gibt, die jede Meinung, die ihnen nicht passt, dann pauschal als Fake News abstempeln, dann weiß man gar nicht mehr, was wirklich stimmt und was nicht. Und wenn das jetzt schon, sagen wir mal, gebildeten und einigermaßen kritisch denkenden Mitteleuropäern wie uns schwerfällt, sich in diesem Dschungel von Manipulationen und Halbwahrheiten und Lügen und so zurechtzufinden, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel schwerer das ist für Leute im globalen Süden, in sogenannten Entwicklungsländern, die das nie gelernt haben, kritisch zu hinterfragen und zu denken. Wir haben viele von unseren Nachbarn, Freunden, Schülern, die kommen und erzählen uns die absurdesten Geschichten und Sachen und glauben das sofort. Und sagen, was meinst du denn dazu? Und wir fragen dann immer erstmal, wo hast du denn das her? Ja, aus dem Internet oder von Facebook oder von YouTube oder so. Und damit ist es glaubwürdig und damit ist es wahr. Es gibt inzwischen fast praktisch keine Familie mehr, die nicht mindestens ein Handy hat, mit denen sie fast den ganzen Tag stundenlang im Internet unterwegs sind und da eben alle möglichen Sachen sehen und die einfach unkritisch glauben. Was ist wahr und was nicht? Wie gehen wir mit beunruhigenden Nachrichten um? Die Fragen sind sehr aktuell, aber neu sind sie nicht. Fake News gab es nämlich schon im Paradies. Sollte Gott gesagt haben, ja? Also eigentlich hat er das ja gar nicht so gemeint. Ja? Und heute möchte ich mit euch ein Ereignis aus dem Leben vom Propheten Elisa zusammen anschauen. Und da geht es in gewisser Weise auch um Fake News. Und zwar steht das in 2. Könige 8. Nee, stimmt nicht. 2. Könige 6. 2. Könige 6, Vers 8 bis 23. So, ich weiß jetzt nicht, funktioniert das hier? Es ist auf grün. Der Empfänger sollte drin sein. Und da ist was. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob das zu klein ist. Für die Leute, die es nicht lesen können, lese ich es vor. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach: Wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unseren es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer, und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer und die Stadt mit Rossen und Wagen, ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihm, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach, du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Ich finde das eine richtig lustige Geschichte. Hier geht es viel um Blindheit und um Sehen können im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Und deswegen habe ich der Predigt auch den Titel gegeben, Augen auf für die Wahrheit hinter der Wirklichkeit. Und am Anfang geht es erstmal um das Problem, was vor Augen ist, nämlich die Wirklichkeit. Das Nordreich Israel war mit einer sehr ernsten Realität konfrontiert, Krieg. Der große, mächtige Nachbar im Osten, Aram oder Syrien, suchte Streit. Und die haben Israels militärische Schwäche ausgenutzt und schickten immer wieder so Stoßtrupps hin, um die Städte zu plündern. Eigentlich waren diese Streifzüge als Überraschung gedacht. Aber der König von Aram hat da die Rechnung ohne Gott gemacht. Und Gott hat nämlich dem Propheten Elisa im Voraus immer gesagt, wo die Angriffe stattfinden werden. Und damit konnte Elisa dann den König von Israel warnen und die Überraschungsparty war verdorben. Und das ist jetzt ein paar Mal immer wieder passiert und der König von Aram war stinksauer. Wörtlich steht da, sein Herz stürmte heftig. Ihr kennt das Gefühl, ja? Und der König von Aram, der hat das Problem gesehen, die Wirklichkeit, okay, da gibt's mein Feind kennt meine ganzen geheimen Pläne, also geht er logisch an dieses Problem ran und sagt, wenn der das weiß, was ich eigentlich geheim geplant habe, dann muss es hier einen Spion geben. Das war seine logische Schlussfolgerung, aber einer seiner Generäle korrigiert ihn und sagt, Nee, er ist kein Spion, sondern da gibt es einen Prophet. Der Elisa, der sagt dem König von Israel nämlich sogar, was du in deinem Schlafzimmer redest. Ups, peinlich. Wahrscheinlich hat der dann erstmal überlegt, du liebe Güte, was habe ich die letzte Zeit alles in meinem Schlafzimmer geredet? Und hat gedacht, das ist peinlich, wenn der privateste Raum nicht mehr privat ist. Wieder reagiert der König von Aram mit Logik, mit menschlicher Logik und sagt, okay, die Ursache des Problems ist Elisa, also muss ich einen Elisa aus dem Weg räumen. Ja, sehr logisch, also schickt er nachts seine Truppen nach Dothan, wo der Elisa mit seinem Diener ist. Jetzt umzingeln die Soldaten mit den Streitwagen diese ganze Stadt Dothan. Und das muss ein furchterregender Anblick gewesen sein. Ich meine, Streitwagen klingt so nach Ben-Hur und so, aber damals war das am meisten entwickelte und gefährlichste Kriegsgerät, was es überhaupt gab, sowas wie heute Panzer oder sowas, hochmoderne Panzer. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr zieht morgens eure Jalousien hoch, guckt raus und seht, dass euer Wohnviertel oder euer Ort komplett von Panzern umstellt ist und überall Soldaten mit Maschinengewehr im Anschlag stehen. Da kriegt man schon ein bisschen Herzklopfen, denke ich. Und so ging das hier dem Diener von Elisa. Der sieht das Problem, der sieht die Wirklichkeit, ringsumher schwer bewaffnete Soldaten und hier sind wir beiden alleine, hilflos, wehrlos, unbewaffnet. Ratlos und verzweifelt wendet er sich an seinen Chef, an den Elisa und sagt, o weh, Herr, was sollen wir nun tun? Gut, o weh ist Luther, Sprache heute wird man sagen, oh Mann, o Schreck. Du liebe Güte oder noch schlimmere Sachen. Der Diener reagiert mit Panik. Der sieht das Problem und wird panisch und hat Angst und sieht einfach nur seine Hilflosigkeit und denkt, wir sind verloren. Die Frage, was sollen wir denn nun tun, ist ja sehr entlarvend. Da geht es um uns und was wir tun können. Ja? Das ist ja die falsche Frage. Er will etwas tun. Das ist Aktionismus. Der König von Aram und der Diener von Elisa stehen für zwei verschiedene Sorten von geistlich blinden Menschen. Der König von Aram, der überschätzt sich selbst und unterschätzt Gott. Der sagt, ich schaffe das schon irgendwie, wir sind so stark, ich kriege das in den Griff und rechnet nicht mit Gott. Der Diener von Elisa steht für eine andere Art von geistlich Blinden, der überschätzt den Feind, aber unterschätzt auch Gott. Ja? Und beide sehen das Problem. Das ist ja effektiv da. Das Problem kann man ja nicht wegdiskutieren. Aber mit dieser Wirklichkeit gehen sie rein menschlich um. Sie reagieren rein menschlich. Sie sind blind für die Wahrheit hinter der Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Ich kenne sie sehr gut. Ich sehe ein Problem und das Problem ist ja da, das ist ja Realität, das ist nicht eingebildet. Und je nach Art des Problems oder je nach aktueller Gefühlslage und Stimmung reagiere ich entweder wie der aramäische König, nämlich rein logisch, so, da haben wir ein Problem, wie lösen wir das denn jetzt? Oder ich reagiere wie der Diener vom Elisa mit Panik, mit Angst, du liebe Güte, was macht man jetzt? Was ist dein aramäisches Heer? Was ist dein Problem, von dem du dich umzingelt siehst und dem du dich hilflos gegenüber siehst? Reagierst du darauf mit Logik oder mit Panik? Überschätzt du dich selbst oder überschätzt du das Problem und den Feind? Unterschätzt du Gott dabei? Logik und Panik sind verständliche Reaktionen, menschliche Reaktionen, aber nicht unbedingt geistlich. Um geistlich zu reagieren, brauchen wir einen Perspektivwechsel. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, die geistliche Perspektive, Gottes Wahrheit dahinter. Der Elisa ist nicht blind für die bedrohliche Realität. Er nimmt die wahr, die ist wirklich da. Aber er sieht noch weiter. Er kennt Gottes Wahrheit hinter dieser problematischen Wirklichkeit. Blind für die Wahrheit hinter der Wirklichkeit ist der Diener. Der starrt nur voller Panik auf das Problem, auf die Armee. Und seine Frage ist von Angst und von Aktionismus motiviert. Was sollen wir denn jetzt tun? Die Antwort von Elisa ist vom Vertrauen auf Gott motiviert. Da geht es darum, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihm sind. Gottes Macht ist auf unserer Seite. Sieh die Wahrheit hinter der Wirklichkeit. Der Kleinglaube fragt, was können wir tun? Der Glaube sagt, sieh, was Gott tut. unterschätzt Gott nicht. Glaube unterschätzt Gott nicht. Glaube vertraut felsenfest auf die Wahrheit, dass Gott der Stärkere ist und dass Gott der Sieger ist. Auch wenn die Realität ringsum ganz anders aussieht. Aber der Elisa, der lässt es jetzt nicht bei einem gut gemeinten seelsorgerlichen Rat und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Sondern er will, dass er, der Diener, selber die Perspektive wechselt. Und er betet jetzt, dass Gott dem geistlich blinden Diener die Augen öffnet. Und Gott öffnet ihm die Augen. Und da steht jetzt siehe. Und in der Bibel kommt ja dieses Wort siehe oft vor und das macht uns nicht viel Sinn. Das ist aber immer so ein bisschen so ein Tata-Effekt, so ein Überraschungseffekt. Hey, jetzt passiert was Unerwartetes, ja? Siehe, jetzt ist plötzlich, er sieht den Berg voller feuriger Rosse und Wagen. Ich habe früher immer gedacht, das ist der gleiche Berg wie der Berg, wo die anderen umzingelt sind. Aber das ist anscheinend der Berg, wo Elisa drauf steht und wo sie über die Mauer rüber gucken auf die Feinde. Und weil es steht ja, dass diese feurigen Rosse und Wagen den Elisa umzingeln und nicht die Stadt umzingeln. Das heißt, die stehen praktisch zwischen den Feinden und Elisa und dem Diener. Und da steht jetzt, der Berg war voll. Also nicht nur so ein paar, sondern der Berg war übervoll mit diesen feurigen Rossen und Wagen. Die Aramäer haben Soldaten. Gott hat mehr. Der Berg ist voll davon. Die Aramäer umzingeln die Stadt. Gott umzingelt den Elisa. Die Aramäer haben Pferde und Wagen. Gott hat feurige Pferde und Wagen. Feurige Pferde und Wagen, da klingelte beim Elisa gleich ein Glöckchen. Das hat er schon mal gesehen. Das hat er in Kapitel 2 gesehen, als der Elia in den Himmel gefahren worden ist. Er ist ja nicht, wie viele Leute fälschlich meinen, in einem feurigen Wagen in den Himmel gefahren. Das steht da nicht. Er ist im Sturmwind in den Himmel gefahren, aber der feurige Wagen mit den feurigen Pferden kam und hat die beiden getrennt. Und da hat der Elisa ja schon mal einen Blick in diese unsichtbare Wirklichkeit bekommen. Und jetzt erinnert ihn Gott da wieder dran, auf diese Wahrheit hinter der Wirklichkeit. Wir brauchen auch diesen Perspektivwechsel. Wir dürfen auf Krisen nicht nur menschlich mit Logik oder mit Panik reagieren, sondern mit dem Blick auf Gottes Wahrheit dahinter und Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Weil die Wirklichkeit ohne Gottes Wahrheit dahinter ist nur halbe Wahrheit und das ist Fake News. Was ist denn jetzt Gottes Wahrheit hinter der Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist, wir befinden uns in einem Krieg, wir befinden uns in einem Kampf. Das ist Realität. Wir als Kinder Gottes befinden uns in einer Welt ohne Gott in einem geistlichen Kampf und Krieg. Und der Feind ist stark, das dürfen wir auch nicht verleugnen. Aber Gottes Wahrheit dahinter ist, unsere Truppen sind stärker. Wir dürfen nicht wie das Kaninchen auf die Schlange nur auf den Feind gucken und immer nur denken, ach, wie schlimm ist alles und wie stark ist der Feind und alles, sondern wir müssen Gottes Wahrheit sehen, dass unsere Truppen stärker sind und Gott siegen wird. Da habe ich euch ein paar Verse zusammengestellt. Einmal der, den wir hier in unserem Text haben. Oder aus 2. Chronik 32, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. In einer ganz ähnlichen Situation, ähnliche Worte. Oder Römer 8 haben wir gerade gelesen, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 1. Johannes 4, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn wir versucht sind, nur auf den Feind zu gucken, den Feind zu überschätzen, uns zu unterschätzen oder uns zu überschätzen und in all dem Gott zu unterschätzen, dann müssen wir uns solche Verse in Erinnerung rufen und immer wieder Gottes Wahrheit dahinter sehen. Ups, okay, gut, das kommt gleich. Ich möchte euch jetzt nämlich ein paar Beispiele und Illustrationen aus unserem Leben und aus unserer Arbeit geben, warum wir jetzt diesen Vers oder diesen Text uns ausgewählt haben für die Predigt heute. Wir sind nämlich keine Helden. Wir sind ganz genau in der Situation, dass wir immer wieder mit Logik, mit Panik auf Probleme und so reagieren. Und deswegen brauchen auch wir selber immer die Erinnerung, dass wir Gottes Wahrheit hinter der Wirklichkeit sehen und nicht nur auf die bedrohliche Wirklichkeit gucken. Und da möchten wir euch einfach ein bisschen mit reinnehmen in das, was wir in den letzten Monaten so erlebt haben. So. Wir wollen euch jetzt ein bisschen mal in unseren Alltag reinnehmen. Das eine ist ja, wir sind ja nicht alleine da. Wir sind mit einem Team da, wir sind mit dieser jungen Familie. Aber alle von euch, die irgendwie in einem irgendwie gearteten Team schon mal gearbeitet haben, wissen, dass es auch oft Reibungspunkte in einem Team gibt. Man hat unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass die allermeisten Schwierigkeiten ganz oft Teamschwierigkeiten sind. Da möchten wir euch einfach bitten, wir sind nicht in einer großen Krise, aber wir möchten da auch nicht reinkommen in so eine große Krise. Und eine Einheit im Team ist keine Selbstverständlichkeit, ganz im Gegenteil. Und da greift der Teufel nämlich auch sehr gerne an, dass er dann kleine Probleme zu großen werden lässt und so und Teamprobleme entstehen lässt. Betet bitte um Einheit. Wir sind noch dabei, uns zu finden. Es gibt immer wieder auch unterschiedliche Ansichten, nichts Dramatisches, aber wir wollen die auch nicht dramatisch werden lassen. Ja? Also wenn ihr für uns betet, betet bitte auch für die, auch um Gesundheit. Gerade die Familie hat viel mit Krankheit zu tun gehabt, die letzten Monate, die hatten Dengue-Fieber jetzt, die hatten immer wieder auch unklares Fieber und andere Sachen und Erkältungen und so. Also eigentlich altersmäßig wären wir jetzt dran, ständig krank zu sein, aber Gott sei Dank, wir sind ziemlich gesund die ganzen Monate jetzt gewesen, aber die waren sehr viel krank. Und das ist einfach auch wichtig, dass die körperlich auch durchhalten. Ne? Sprache lernen. Das ist unsere Baby hier vorne, von der wir auch schon öfters erzählt und geschrieben haben. Tolle junge Frau, die auch ein schweres Schicksal hat, aber die unsere Sprachhelferin ist, das sehr geduldig und sehr gut macht. Aber ganz ehrlich gesagt, wir kämpfen echt mit der Sprache. Das fällt uns wirklich schwer. Es ist für uns ein bisschen erstaunlich, weil die erste Sprache, die wir damals gelernt haben, die Landessprache, das ging relativ einfach. Das ging schnell, das hat uns Spaß gemacht, da kamen wir relativ schnell rein und nach ein paar Monaten konnten wir schon ziemlich gut uns verständigen. Mit der Sprache kämpfen wir einfach unglaublich. Das fällt uns sehr, sehr schwer. Es ist eine sehr komplexe Grammatik und dadurch, dass es halt eine rein gesprochene Sprache ist, es gibt keine Bücher, wir müssen uns alles selber rausfinden. Ja, wie ist denn die Grammatik? Warum ist das jetzt so? Und ein Muttersprachler, das wisst ihr vielleicht, wenn euch Ausländer fragen, wieso ist denn der Tisch und nicht das Tisch? Ja, was weiß ich, wieso? Ist halt so, ja. Und das ist halt immer das Problem, wenn man Muttersprachler fragt, wieso ist denn das so? Die können euch keine Regeln sagen. Die sagen halt, ist halt so, ja. Und wir müssen dann die Regeln irgendwie erstmal rausklamüsern und das ist echt mühsam. Also bitte betet, wir sind ja, das ist ja unser Hauptgrund eigentlich, da zu sein, um die Sprache zu lernen. Ist schwierig. Schwierig auch dann bei dem Klima und bei dem ganzen Drumherum und Krach und was man da alles dann noch hat. Und einfach auch von der vielen Arbeit, die wir sonst haben, dann immer wieder motiviert zu sein und die Kraft zu haben. Also wenn ihr da mitbeten könnt, dass wir einfach irgendwie einen Griff an die Sprache kriegen, das wäre toll. Das ist der, von dem wir auch öfters geschrieben haben. Der kam ja letztes Jahr an und sagte, ich will unbedingt Bibel lesen. Mit dem lese ich regelmäßig, also teilweise täglich. Die Bibel in der letzten Zeit ist ein bisschen weniger geworden, weil er auch zwischendurch Arbeit gefunden hat. Aber er ist nach wie vor sehr offen, will unbedingt Bibel lesen. Er sagt, er folgt Jesus nach. Wir wissen nicht, manche Leute fragen uns, ist er denn jetzt bekehrt oder nicht? Ich weiß es nicht. Das ist ein Prozess. Er sagt, er liebt Jesus, er folgt Jesus nach und er will da auch nie wieder zurück. Ich würde sagen, er ist gläubig, ja, aber er ist halt noch ganz am Anfang. Er hat viele Sachen noch nicht wirklich verstanden, aber die Hauptsachen hat er verstanden. Aber er hat halt auch kein Geld, kein Job, keine Zukunft im Prinzip, keine Hoffnung. Und doch haben wir große Hoffnung auf ihn, weil durch ihn kann ganz Gewaltiges passieren, wenn Gott ihn gebraucht. Das sind so unsere aktuellen Gebetsanliegen. Gut, das sind mal schnell so unsere aramäischen Heere, mit denen wir so zu tun haben. Und wie gesagt, bei vielen stehen wir ähnlich wie der König oder wie der Diener von Elisa davor und wissen auch nicht genau. Und dafür brauchen wir einfach auch immer, wenn er da einfach auch für uns beten könnt, für diese geistliche Perspektive, da nicht nur die Probleme zu sehen, sondern Gottes Wahrheit dahinter. So, und zum Schluss noch der letzte Punkt, die Lösung. Die kommt ganz anders als gedacht. Wir wissen jetzt nicht, ob die Aramäer diese feurigen Wagen und Pferde auch gesehen haben. Das steht da nicht. Vielleicht nicht, weil sie ziehen trotzdem gegen die Stadt. Wenn sie die gesehen hätten, dann hätten sie wahrscheinlich Angst gekriegt und wären abgehauen. Und jetzt betet der Elisa, dass Gott diese Feinde, die Aramäer, mit Blindheit schlägt. Und das passiert dann auch. Und da habe ich früher auch mal gedacht, wahrscheinlich waren die komplett blind, aber das passt eigentlich nicht zur Geschichte, weil wenn die komplett blind gewesen wären, wie führt man so ein blindes Heer, die überhaupt nichts sehen, 20 Kilometer bis nach Samaria, und wieso hätten die mitkommen sollen? Ja, also das passt nicht. Wahrscheinlich, es ist übrigens das gleiche Wort hier gebraucht wie in 1. Mose 19 in der Geschichte von Lot und Sodom, wo die Leute vor dem Haus mit Blindheit geschlagen werden. Die waren wahrscheinlich auch nicht komplett blind, die haben halt nur nicht mehr die Tür gefunden. Das war so eine teilweise Blindheit. Und sie sehen, aber sie sehen nicht korrekt. Und der Elisa geht denen jetzt entgegen und sagt, ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Also ihr seid hier falsch, aber ich zeige euch, wo es lang geht. Und die trotten ihm dann brav 20 Kilometer hinterher und finden sich dann in Samaria, in der Hauptstadt des Nordreiches, wieder. Und da betet Elisa, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Und das Interessante ist mir auch noch nie aufgefallen, dieser Vers 20 ist fast wörtlich der gleiche wie Vers 17 vorher. Ja, vorher betet Elisa für den Diener, dass ihm die Augen geöffnet werden. Und jetzt betet er für die Aramäer, dass ihm die Augen geöffnet werden. Und da kommt der zweite Siehe-Moment, der zweite Überraschungsmoment, der zweite Tada-Moment. Denen gehen die Augen auf und, oh, Samaria, mitten im Feindesland, in der Hauptstadt des Feindes. Böse Überraschung. Und Israels König steht förmlich mit gewetztem Messer daneben und sagt, soll ich sie erschlagen? Ja? Und der steht jetzt für den dritten Typ von geistlich blinden Menschen. Ja? Der König von Aram reagiert mit Logik. Der Diener von Elisa reagiert mit Panik. Der König von Israel, der möchte am liebsten gleich draufschlagen. Der reagiert emotional und impulsiv. Ich weiß nicht, in welchem von den dreien ihr euch am ehesten wiederfindet. Möchte ich jetzt auch nicht wissen. Also ich kenne alle drei Reaktionen bei mir selber. Ja? Und in dieser Geschichte ist eindeutig der Elisa der Held. Ja? Der die geistliche Perspektive hat. Das Problem mit Helden, jedenfalls mein Problem mit Helden, ist, dass ihr Vorbild und mein Alltag oft meilenweit auseinanderklaffen. Ja? Und deswegen sehe ich in dem Elisa, ganz ehrlich gesagt, nicht viel von mir selber, aber ich sehe in dem Elisa viel von Jesus. Ich sehe in Elisa das Vorbild, was Gott uns hinstellt, wo er sagt, so möchte ich, dass ihr handelt. Ich möchte, dass ihr geistlich offene Augen habt, wie der Elisa. Und ich möchte, dass ihr geistlich offene Herzen habt für überraschende Lösungen, die ganz anders sind, als wir sie denken. Und jetzt antwortet der Elisa dem König von Israel, er soll die Gefangenen nicht töten, sondern ihnen Brot und Wasser vorsetzen. Und der König als emotionaler und impulsiver Typ, der übertrifft das noch, der setzt ihnen nicht Brot und Wasser hin, sondern ein großes Festmahl. Ja? Und jetzt stellt euch mal die verdutzten Aramäer vor. Ja, also die finden sich gerade in der Hauptstadt ihres Feindes vor wieder und dann rechnen sie jeden Augenblick damit, niedergemacht zu werden, und dann werden sie erstmal zum Essen eingeladen. Das ist ein Beispiel dafür, dass Feindesliebe keine neutestamentliche Erfindung ist. Ja? Wenn sie die Aramäer erschlagen hätten, wäre das die normale Reaktion, die erwartete Reaktion gewesen. Ja? Und dann wäre wahrscheinlich der Krieg noch lange Zeit weitergegangen. Aber ein wesentlicher Aspekt von Feindesliebe ist ja, den Feind zu überraschen. Was zu tun, womit der nicht rechnet. Und den zum Nachdenken zu bringen dadurch. Und da gibt es einen interessanten Vers aus Römer. Römer 12. Und da ist ein Zitat nämlich aus dem Alten Testament. Wieder, Feindesliebe gibt es schon im Alten Testament. Ja, da zitiert Paulus Sprüche 25, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Zitat Ende. Und dann sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Ja? Ich finde das sehr interessant. Es wird oft so getan, als hätte Jesus Feindesliebe erfunden. Er hat das nur aus dem Alten Testament genommen und hat das praktisch gemacht und hat gesagt, Leute, das müsst ihr tun. Ja? Die Aramäer, die haben jetzt die Lektion gelernt, dass sie mit militärischer Gewalt alleine nicht gegen Gott ankommen. Und sie haben auf der einen Seite Gottes Allmacht erlebt und auf der anderen Seite seine absolut unverdiente Güte und Gnade und Barmherzigkeit am eigenen Leib erfahren. Und dadurch, dass sie jetzt lebendig da rausgekommen sind, konnten sie ihrem Chef diese Lektion dann auch weitergeben und konnten dem König von Aram das erzählen. Und durch diese unerwartete Lösung ist dann der Krieg viel schneller zu Ende gegangen, als es eigentlich gewesen wäre. Oder auch, wie es vielleicht eine große Schlacht oder ein Abschlachten der Feinde gebracht hätte. Und so haben gleichzeitig zahlreiche Menschen eines feindlichen heidnischen Volkes eine konkrete Vorstellung von Gottes Macht und Güte bekommen. Wie gehen wir jetzt mit unseren Feinden um? Feind ist ein großes Wort, aber wir haben alle Leute, die uns Probleme machen, denke ich mal. Also ich habe die jedenfalls. Oder mit problematischen Menschen in unserem Umfeld, in der Familie oder beim Nachbarn auf der Arbeit. In der Zeit, wo er in einer anderen Stadt war, ist sein Hauptgegner verrückt geworden und dann gestorben. Unerklärlicherweise. Oder eben, wenn man die Wahrheit dahinter sieht, nicht so ganz unerklärlicherweise. Und dann ist er zurückgekommen in seine Stadt, aber das war ja nicht sein einziger Feind, da war dann noch ein anderer, und dieser andere ist dann auch sehr krank geworden. Hingegangen, hat den besucht, hat für ihn gebetet, hat ihm praktisch geholfen, und der andere, hallo, ich bin doch dein Feind, wieso machst du denn sowas mit mir? Und er war so überrascht davon, dass er zum Glauben gekommen ist, und er ist heute auch gläubig, ist in der Gemeinde und ist mit dabei. Und das finde ich ein prima Beispiel einfach. Unsere Gegner rechnen nicht damit, dass wir liebevoll und vergebungsbereit und freundlich sind. Und wenn wir das tun, ist das oft die beste Art, die zum Nachdenken zu bringen. Und das ist aber eine Lösung, die ganz anders ist als erwartet, aber oft viel schneller zum Ziel führt oder viel besser zum Ziel führt. Die Geschichte von Elisa, die wir heute uns angesehen haben, die zeigt, wie wichtig es ist, dass wir die Augen offen haben für die Wahrheit hinter der Wirklichkeit, dass wir das Problem vor Augen wahrnehmen, die Wirklichkeit wahrnehmen, aber dabei nicht stehen bleiben, sondern die geistliche Perspektive haben, dahinter zu gucken und Gottes Wahrheit zu sehen. Und schließlich sollen wir offen sein für die kreativen Lösungen Gottes, die vielleicht ganz anders sind, als wir denken. Und das wünsche ich euch und mir und uns, dass Gott uns diese geöffneten Augen schenkt für die Wahrheit hinter der Wirklichkeit. Amen. Ich möchte noch beten.